Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Guten Abend mit einer kleinen Verspätung. Der französische Historiker Jacques Joyard hat die Wahl in Frankreich vorab als russisches Roulette bezeichnet. Wir befinden uns, so Joyard, in einer Gegenrevolution der autoritären und totalitären Regime, die sich seit 30 Jahren vom Streben der Völker nach Freiheit und Demokratie bedroht fühlen. Und ja, wieder hat es Marine Le Pen geschafft, dass es in 2 Wochen zu einer Stichwahl zwischen ihr und Präsident Macron kommt. Der Kulturkampf in Frankreich ist gleich unser Thema. Wer mit Emmanuel Macron unzufrieden ist, der hat bei der französischen Präsidentschaftswahl nur die Alternative links- oder rechtsextremer Kandidaten. Noch liegt Amtsinhaber Macron je nach Hochrechnung zwischen 3 und 5 Punkten vor der Rechtsaußenkandidatin Marine Le Pen. An dritter Stelle der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon und der rechtsextreme Éric Zemmour auf Platz 4 mit weit weniger Stimmen als erwartet. Es läuft also auf eine Stichwahl zwischen Macron und Le Pen am 24. April hinaus. Sabine Wachs mit ersten Reaktionen aus dem politischen Paris.
Der Jubel auf der Wahlparty des amtierenden Präsidenten Emmanuel Macron war groß. Die Erleichterung auch. Deutlicher, als es die Umfragen zuletzt vorhergesagt hatten, liegt Macron vor seiner härtesten Konkurrentin Marine Le Pen vom extrem rechten Rassemblement National.
Votre confiance m'honore, m'oblige et m'engage.
Euer Vertrauen ehrt mich und verpflichtet mich, mich zu engagieren. Ihr könnt auf mich zählen, um unser Projekt des Fortschritts und der Unabhängigkeit für Frankreich und Europa nach vorne zu bringen. Das haben wir in diesem Wahlkampf verteidigt. Macron, der wegen der Pandemie, dann wegen des Krieges in der Ukraine erst spät in den Wahlkampf eingestiegen war, hat es auf den letzten Metern doch noch geschafft zu mobilisieren. Für sich, aber auch gegen Marine Le Pen. Beim Rassemblement National hatten sie sich schon auf den Spitzenplatz eingestellt. Kurze Enttäuschung, dann aber Freude. Denn bereits jetzt ist klar, Le Pen fährt das beste Ergebnis im ersten Wahlgang in der Geschichte der Rechtsaußenpartei ein. Auch, weil sie sich im Laufe des Wahlkampfes ein weicheres Bild gegeben hat. Vor ihren Anhängern allerdings vertrat sie einmal mehr ihre klar nationalistische Politik. Von eurer Wahl am 24. April hängt die künftige Politik dieses Landes ab. Nicht nur die der nächsten 5 Jahre, die der nächsten 50 Jahre. Die Einwanderungs- und Sicherheitspolitik, die Umweltpolitik, die Sozial- und auch die Europapolitik. Mein Engagement ist total. Ich werde in allen Bereichen wieder einen souveränen Staat aus Frankreich machen. Das heißt, die Franzosen werden wieder die Freiheit haben, ihre Interessen zu verteidigen. Ähnliche Töne kamen auch vom geschlagenen Rechtsextremisten Éric Zemmour. Mit rund 7% der Stimmen blieb er weit unter seinen Erwartungen zurück. Er wolle Frankreich trotzdem weiterhin verteidigen und rufe daher zur Wahl Le Pens auf. Ganz anders Jean-Luc Mélenchon von der Linksaußenpartei La France Insoumise, der mit rund 20% der Stimmen auf Platz 3 landete. Niemand darf auch nur eine einzige Stimme an Madame Le Pen geben, bekräftigte Mélenchon gleich 3-mal, ohne allerdings zur Wahl von Macron aufzurufen. Die große Verliererin des Abends, Valérie Pécresse, Spitzenkandidatin der konservativen Republikaner hingegen, rief ihre Anhänger auf, sich ihre Wahl in der 2. Runde gut zu überlegen.
Je voterai en conscience Emmanuel Macron pour
ich wähle Emmanuel Macron, um Marine Le Pen zu verhindern. Ich kann nicht über die Stimmen verfügen, die ich heute Abend erhalten habe, aber ich bitte meine Wählerinnen und Wähler abzuwägen, welche gravierenden Folgen eine andere Wahl als meine für dieses Land hätte. Es war ein gesichtswahrender Auftritt von Valérie Pécresse, die mit rund 5% der Stimmen das schlechteste Ergebnis in der Geschichte der Partei eingefahren hat. Schlimmer traf es nur die Sozialisten. Nachdem die Partei schon 2017 bei den Wahlen weit unter die 10% gerutscht war, landete ihre Kandidatin Anne Hidalgo dieses Mal bei unter 2%. Diese Wahl bringt somit nicht nur Emmanuel Macron und Marine Le Pen erneut in die Stichwahl, sie besiegelt auch den endgültigen Niedergang der beiden ehemals großen Volksparteien, der konservativen Republikaner und der Sozialisten.
Frankreich geht also in 2 Wochen in eine Stichwahl. Für Fazit hat die Journalistin und Schriftstellerin Pascal Hüg den heutigen Wahlabend verfolgt. Guten Abend, Frau Hüg.
Guten Abend.
In Frankreich entscheidet sich Europas Schicksal, hieß es vor der heutigen Wahl. Einem Europa, das sich der Zukunft öffnet oder eben einem kulturellen Backlash, der radikalen Nationalismus zum Ziel hat. Noch hat Marine Le Pen Macron nicht überholt, aber ist das ein Grund zum Aufatmen? Wie geht's Ihnen an diesem Wahlabend?
Ich bin ein bisschen beruhigt, aber nicht ganz natürlich, weil es ist noch alles sehr offen. Also Emmanuel Macron hat einen größeren Vorsprung als letztes Mal in 2017. Aber die große Frage ist jetzt, für wen werden die Parteien, die nicht gewonnen haben, die 10 andere Parteien, für wen werden ihre Leute jetzt wählen? Und besonders der linke Lager von Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon hat gesagt, auf gar keinen Fall Marine Le Pen wählen, aber er hat nicht gesagt, für wen. Hm. Und da, ich glaube, dass das man in Deutschland sehr unterschätzt, wie Macron gehasst ist in Frankreich und besonders bei der linken Lager. Es gibt viele Leute, die letztes Mal gesagt haben, ja, wir wählen util, wir werden nützlich, wir wählen für Macron, weil wir nicht wollen, dass Marine Le Pen Präsidentin wird, und die dieses Mal sagen, sehr zynisch, das machen wir nicht mehr jetzt.
Ja, auch viele Autorinnen und Autoren halten sich in diesem Jahr bei dieser Wahl erstaunlich bedeckt, was die Wahlempfehlungen angeht. Denken die tatsächlich, Macron die Stimme zu geben, nur um Le Pen zu verhindern, das machen wir nicht mehr, vielleicht im ersten Wahlgang, aber im zweiten dann doch nicht?
Ja, ich glaube, dass viele Leute sagen jetzt, wenn die Franzosen wirklich Marine Le Pen wollen, so viele, weil egal was passiert, es ist wirklich ein Viertel der Bevölkerung, das ist erschreckend, die für Marine Le Pen, plus die aus der republikanischen Lager, die Éric Zemmour-Wähler, also es sind sehr, sehr viele Leute in Frankreich, die für eine rechtsextremistische Partei wählen. Und das ist wirklich kein Triumph, man hat sich nur, das ist Normalität geworden, man hat sich dran gewohnt. Und wenn linke Leute, die Macron hassen, weil er neoliberal und zu rechts und zu arrogant und für alle diese Gründe, jetzt sagen, wir bleiben zu Hause und dann kann Frankreich sehen, was sie hat, sind wir in einer sehr schwierigen Lage. Also ich glaube, was Macron, sein Team und was man jetzt versuchen muss in den nächsten 2 Wochen, ist, diese linke Lage zu mobilisieren und dass diese Front Républicain, diese republikanische Front gegen den Rechtsextremismus wieder bilden, wie die das in 2002, in 2017 gemacht haben.
Also Sie würden noch nicht sagen, die extreme Rechte hat den Kulturkampf gewonnen?
Also es sieht so aus, dass es gibt auch so die erste Hochrechnung oder Projektion, dass Macron 54% der Stimmen kriegen wird in den Stichwahlen und Le Pen nur 46. Also es sieht so aus, oder wahrscheinlich wird Marine Le Pen nicht gewinnen. Und wenn sie nicht gewinnt, das Klima in Frankreich
genau,
ist so geladen.
Genau, darauf will ich hinaus, ja.
Ja, also diese ganzen Leute, die für sie und oder für Zemmour oder für die anderen, es gibt noch eine andere rechtsextremistische Partei, gewählt haben, die werden nicht verschwinden. Das ist ein Klima, das bleiben wird in Frankreich. Und das zu lösen, ist sehr, sehr, sehr schwierig.
Ich lese mal vor, was mir die Schriftstellerin Gila Lustiger schreibt. Der rechtsextreme Éric Zemmour schreibt, sie hat die Idee, dass die Franzosen von innen durch Überfremdung bedroht werden, erfolgreich in die Köpfe gepflanzt. Und das in einer Zeit, in der wir von einer Pandemie und einem Krieg bedroht werden, uns eine Inflation droht, vom Klimawandel gar nicht zu reden. Und was das über Frankreich aussagt, beantwortet Gila Lustiger mit dem polnischen Soziologen Sigmund Baumann, der geschrieben hat, eine Gesellschaft in unruhigen Zeiten wird reaktionär. Wie sehen Sie das, Pascal Hüg?
Ich glaube, dass Frankreich seit sehr lange reaktionär ist. Also das ist vielleicht ein Unterschied wieder mit Deutschland, wo die AfD eine relative neue und junge Partei ist. Es ist nicht lange, dass die Rechtsextremisten im Parlament sind in Deutschland. In Frankreich ist der Front National ganz, ganz alt und sehr, sehr gut repräsentiert in den Regionen, in den Kommunen. Es ist wirklich Teil des politischen Landschafts seit sehr lange. Und deswegen nicht nur eine Reaktion auf unsichere Zeiten.
Der Schriftsteller Didier Eribon hat getwittert, Le Pen ist nur stark wegen der neoliberalen Politik von Macron. Das Prekariat wählt Le Pen. Wie erklären Sie sich, dass Macron an seinem Image nicht was verändert?
Ja, er hat jetzt gesagt, er will die Methode ändern. Was heißt, werden wir sehen. Also er merkt, dass er für viele Franzosen der Präsident der Reichsten, dass er als arrogant, dass er als kleiner Monarch, der allein regiert im Élysée-Palast. Das liegt natürlich an dem präsidentiellen System in Frankreich. Der Präsident muss nicht vor dem Parlament sich rechtfertigen, wie der deutsche Kanzler. Es ist eine ganz andere Art von einem ganz anderen System. Und natürlich wird er probieren, wieder dieses Image zu ändern. Ob das ihm gelingt, ist eine andere Sache.
Vertun wir uns nichts, nichts ist entschieden, hat Macron heute Abend gesagt. Auf was kommt es denn jetzt in den nächsten 2 Wochen an? Also was kann da überhaupt noch geschehen?
Ich glaube, Macron muss, also er sagt, er hat erstmal alle Kandidaten sich bedankt bei alle Kandidaten, selbst die jetzt verloren haben. Er hat gesagt, er möchte die Hand reichen zu alle, die wollen, dass Frankreich stabil wird, und er will sammeln. Also er wird probieren. Ich glaube, erstmal wird er endlich Wahlkampf machen und wahrscheinlich in den Regionen gehen, in den Städten und das Volk sehen und mit denen sprechen. Und er wird probieren, alle Leute, die unsicher sind, alle Leute, die gegen ihn waren und besonders alle Leute, die 26%, die gar nicht gewählt haben, die sind gar nicht wählen gegangen, er wird probieren, die zu mobilisieren. Und das wird nicht einfach, aber ja. Aber wenn man Marine Le Pen nicht will, dann hat man keine Wahl. Und für viele, viele Franzosen, das ist ein großes Problem. Viele, viele Franzosen werden gegen ihrem Herz, gegen ihren Willen Emmanuel Macron wählen, weil die Emmanuel Macrons Projekt bewilligen, aber weil die gegen Marine Le Pen, weil die Marine Le Pen stoppen wollen. Und das ist keine gute Voraussetzung für eine Demokratie.
Aber man hat ein bisschen auch den Eindruck, die Welt da draußen spielt gar keine Rolle. Also wir haben einen Krieg. Wie wichtig ist es, wie sich diese beiden Kandidaten dazu positionieren oder eben auch nicht positionieren?
Also das war wirklich erstaunlich heute Abend. Es gab keine einzige ukrainische Fahne. Also es gab bei Macron die französische Fahne und die europäische Fahne. Und das Wort Ukraine ist, also in den Debatten, die ich gehört habe am Fernsehen, ist es nicht einmal gefallen. Auch nicht in den Mund von den ganzen Kandidaten, die dann ein Statement gemacht haben. Also es schien, dass es keinen Krieg gibt in Europa. Da war ich sehr, sehr erstaunt. Und natürlich haben Emmanuel Macron und Marine Le Pen ganz andere. Marine Le Pen war sehr, sehr nah an Putin. Sie hat ihn besucht und sie hat es geschafft, in den letzten Zügen der Kampagne das vergessen zu machen. Man hat das ein bisschen, also die Franzosen haben das ein bisschen vergessen, und sie hat das Pouvoir d'achat, also die Kaufkraft, als das erste Thema in ihren Wahlkampf gesetzt. Und Emmanuel Macron probiert durch Diplomatie, ist sehr aktiv in Europa. Also ich glaube, dass alle Franzosen, die europäisch sind, ich habe heute in der Schlange im Lycée Français, wo die Franzosen, die Berliner Franzosen gewählt haben, eine junge Frau, die sehr links und sehr, sehr enttäuscht und die Macron wirklich hasst, aber ich sagte, ich kann nur für Macron wählen, weil er Europäer ist. Ich lebe in Deutschland, ich bin Europäerin. Marine Le Pen möchte, dass man sich von Europa entfernt. Sie möchten einen Austritt aus Europa. Also wenn sie gewinnen sollte, wäre das eine absolute Katastrophe für dieses Projekt und eine Katastrophe für Deutschland auch.
Die Journalistin und Schriftstellerin Pascal Uege zum heutigen ersten Wahlgang um die Präsidentschaft in Frankreich. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Frau Uege.
Danke.
Und jetzt bringen wir uns in Stimmung für die Premierenkritik, die uns gleich ans Berliner Gorki-Theater führt. Mit Punkrock aus Berlin schließt die heutige Uraufführung am Berliner Gorki-Theater und mit Wumms schreibt auch die Autorin Nora Abdel-Maksud, die selbst Regie geführt hat. Rabatt heißt ihr neues Werk, eine schwarze Komödie zum Thema Discount-Bestattungen. Die Stücke von Nora Abdel-Maksud handeln oft von sozialen Unterschieden, von Klassismus. Und ihre groteske Sprache spiegelt die Kapriolen, die entstehen, wenn eine Gesellschaft anfängt zu fragen, ob sie gerecht genug ist. Tobi Müller war in der nachgeholten Premiere, die schon vor 2 Wochen stattfinden sollte. Hallo, guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Um dieses Thema zu bespielen, brauchen wir einen Toten. Wer ist das?
Das ist in erster Linie mal ein Lieferdienstfahrer, der Dena, einer neokonservativen Journalistin, die sich so ein bisschen drüber lustig macht, dass sie jetzt quasi aus Ausländerin mit Akzent sich beschwert über Einwanderung und von linkem Gesinnungsfaschismus spricht und so weiter. Die bestellt dann mit einer Assistentin, die nicht lügen kann, das ist quasi ihr Take, Sushi. Und das Sushi kommt und ist mal 3 Minuten nah, dann wieder 17 Minuten weg. Die beschweren sich alle, der Fahrer kommt und bricht zusammen. Sie googeln noch, gibt es ein Gesetz in Deutschland, dass man erste Hilfe leisten muss oder nicht, dann stirbt der Fahrer. Ja, damit geht es schon mal steil los, wie es in Komödien eben steil losgehen muss. Aber der spielt dann später noch eine Rolle und steht quasi immer wieder auf.
Typisch und auch schön an Komödien ist ja, dass sie so von einem zum anderen springen können. Was fährt Nora Abdel-Maksud denn alles auf?
Ja, sie beginnt eben tatsächlich mit dem Fahrer und mit dieser Journalistin, die so eine Art, wie soll man sagen, eine Schießbudenfigur ist, natürlich in diesen Kulturkriegen, die wir gerade führen auf verschiedenen, das heißt zumindest auf Englisch so, the Culture Wars, wenn wir über Emanzipation reden, zum Beispiel über Feminismus oder Rassismus. Und das ist wahnsinnig toll und eben auch schnell gespielt von Orit Nahmias, die israelische Schauspielerin im Ensemble des Gorki-Theaters, die dieser Figur immer natürlich eine gewisse Schärfe gibt, aber eben auch sehr viel Humor. Da hören wir mal rein, wie das genau am Anfang klingt.
Als ich 2015 schwarzhaarige Kinder mit einer Horde sexualisierter Gorillas verglich, die entweder kastriert oder mit dem Bolzen erschossen gehörten, ist der Scheißesturm auf Twitter fast eskaliert. Und im selben Monat hatte ich 117 Talkshow-Auftritte zum Thema linke Faschismus.
Zum Thema linker Faschismus und was sie verdient in diesen Shitstorm-Talkshows, das hortet sie in einem Kissen. Dieses Kissen verschwindet dann. Sie denkt, der Tote hat das mitgenommen und dann kommt die eigentliche Handlung in Fahrt. Es geht nämlich quasi um behördliche Bestattungen. Also wenn die Toten nicht genug Geld haben, nicht vorgesorgt haben, wie sie bestattet werden, kommen die eben dahin, wo jetzt wir diese Reise machen, so in einem himmelblau ausgeleuchteten Guckkasten. Das ist alles sehr künstlich. Da kommen wir hin, da gibt es den Undertaker und den Verwalter Nils Bormann und Fali Lusek, die das sehr komödiantisch spielen. Und das spielt dann ganz lange eine Rolle. Also was kann man alles effizienter machen am Sterben? Das ist dann der zweite Komödienstrang, bis dieser Fahrer eben wieder auftaucht und wie das so ist. Komödien sind manchmal auch ganz schön kompliziert, mit Türen, die auf und zugehen und so weiter, mit Figuren, die wiederkommen. Wir merken, diese Journalistin ist vielleicht gar nicht eine Journalistin. Da darf man jetzt für einmal im Theater nicht spoilern. Bei Hamlet weiß man ja, dass er tot ist am Schluss. Das dürfen wir normalerweise sagen. Jetzt aber die Entwicklung hier weitergehen, das wäre dann doch zu viel des Verratens und es geht tatsächlich sehr tumultuös weiter.
Möchte aber schon wissen, wohin sich dieser Abend noch entwickelt. Also hier diese neue rechte Journalistin, auf der anderen Seite dieses Bestattungsunternehmen, sowas ja wie Gleichmacher, könnte man sagen. Ja. Wo geht's hin?
Ja, das ist natürlich so. Komödien stellen ja auch immer alles auf den Kopf, wenn man so möchte. Vielleicht vom Kopf auf die Füße. Und da ist es so, dass natürlich genau gar niemand gleich ist. Also das spielt in einem Ort, dem Valley, was auch ein bisschen humoristisch nachempfunden ist, dem Silicon Valley vielleicht tatsächlich, wo es keine armen Leute mehr gibt, weil die sind alle so wahnsinnig reich geworden mit diesen effizienten Bestattungen für die armen Toten, dass es da keine Armen mehr gibt. Und niemand wischt ihnen mehr den Dreck weg und es stinkt da. Es gibt immer diesen komischen Geruch, als würde schon alles verwesen natürlich. Aber es ist tatsächlich Müll. Und die kriegen dann ziemlich viel Tiefe, diese beiden Figuren, der Verwalter und der Undertaker, der Totengräber eigentlich, auf Deutsch gesagt, kriegen da auch eine Backstory, wie man dann sagt, im Screenwriting, im Drehbuch schreiben, die auch ein bisschen in die Irre führt. Das ist wahnsinnig lustig. Und die Journalistin tritt aber immer als Erzählerin auf. Sie schnippt so mit den Fingern, dann gibt es einen Spot auf sie selber und dadurch wird das immer quasi die Erzählung wieder selbst thematisiert, wie sie eigentlich durch diesen Abend führt und wie jede Erzählerin ist sie natürlich unsicher, das heißt genau der ist nicht zu trauen und das führt dann wirklich zum Schluss, den ich wirklich nicht verraten mag, das wäre schade. Ich kann nur sagen, es ist ein sehr vergnüglicher Abend, 1:20, man lässt sich sehr gerne in die Irre leiten von Themen, die vielleicht gar nicht so sehr eine Rolle spielen, wie dieses ganze Bestattungswesen und muss so ein bisschen seinem Riecher trauen vom Anfang. Also wie gesagt, was da stattfindet mit dem Lieferdienstfahrer von Taner Şahintürk, schon lange im Ensemble des Gorki-Theaters, der sich immer wieder so ein bisschen als Bert Brecht-mäßiger Revolutionär einführt und immer alte Lieder singen möchte, eigentlich mit der Klampfe. Also auch das wird quasi ad absurdum geführt, wie so oft bei der Maxud.
Das Gorki erzählt ja immer wieder migrantische Geschichten auf komödiantische Weise. Jael Rohn ist gerade wieder mal zum Theatertreffen eingeladen worden mit Slippery Slope, einem Musical zur sogenannten Identitätspolitik. Spielt Nora Abdel-Maksud in dieser Liga? Nimmt sie alle gleichermaßen aufs Korn?
Ein Stück weit. Ich glaube schon, dass sie quasi ein wiederkehrenderes Thema hat. Es gibt so einen Tenor in ihrer Dramatik, das ist zum Beispiel das Erben, das zu Ungleichheit führt, die wir gerade nicht wegkriegen, auch in Deutschland, was das bedeutet, also was Herkunft dann bedeutet letztlich. Ich glaube, da ist sie ein Stück weit ernster, kann man gar nicht sagen. Ich finde ja Eli Ronen ja auch wahnsinnig ernst in dem, was sie tut, in ihrer überdrehten Art und Weise. Aber es ist nicht so, dass Abdel-Maksud quasi auf alle Seiten gleich austeilt, was Eli Ronen mit Slippery Soap gemacht hat. Lustigerweise saß sie neben mir heute im Theater, also Jael Rohnen, und hat sie sehr gut amüsiert, tatsächlich wie ich auch. Aber ich glaube, man kann die beiden jetzt nie so gut vergleichen. Es ist auch wahnsinnig überdreht, aber Abdel-Maksud hat, glaube ich, nochmal klassischere Qualitäten, wie man Comedy schreibt, auf eine sehr US-amerikanische Weise, Screwball-Comedy, sehr schnell, sehr gut getimt. Es ist viel Arbeit, das so hinzukriegen, auch für die Schauspieler, dass sie das wirklich in dem Tempo auch abliefern und dass man eben auch noch mitkommt, ne, in dieser 1:20. Und manchmal meandert das ein bisschen zu weit weg, aber dann kriegen sie es immer wieder. Und das ist schon einfach rein technisch, ehrlich gesagt, ziemlich beeindruckend.
Rabatt von Nora Abdel-Maksud am Berliner Gorki-Theater. Tobi Müller war für Fazit bei der heutigen Uraufführung. Danke.
Danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Caroline Kuban.
Überschattet vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist im ehemaligen NS-Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar an dessen Befreiung am 11. April 1945 erinnert worden. Die Nationalsozialisten hatten rund 280.000 Menschen aus ganz Europa nach Buchenwald verschleppt. Mehr als 50.000 wurden ermordet. An der Gedenkfeier nahmen auch 16 KZ-Überlebende teil, unter ihnen die 96-jährige Anastasia Gulej aus der Ukraine. Sie floh nach dem russischen Angriff auf ihre Heimat nach Deutschland und lebt jetzt in Sachsen-Anhalt. Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, bezeichnete es in seiner Rede als eine Schande, dass ausgerechnet auch Überlebende der Shoah am Ende ihres schweren Lebens jetzt erneut so leiden müssten. Zugleich sprach Schuster von anderen Opfern des Terrors, die nicht vergessen werden dürften.
Ohne das gleichsetzen zu wollen, können wir auch von anderen Überlebenden sprechen. Menschen, die Folter in syrischen Gefängnissen überlebt haben. Menschen, die in der Hölle von Mariupol entkommen sind. Wir müssen ihnen zuhören, wir müssen unsere Herzen für sie öffnen. Und alle jene Millionen Opfer, die es nicht geschafft haben, dürfen nicht vergessen werden.
Im März war der Buchenwald-Überlebende Boris Romanchenko bei einem russischen Bombenangriff auf Charkiw getötet worden. Nach fast 250 Jahren können Bach-Freunde die Weimarer Schlosskapelle wiedererleben, zumindest digital. Gemeinsam mit der Fachhochschule Erfurt und weiteren Partnern haben die Thüringer Bachwochen eine virtuelle Version der Kirche entwickelt. Mit Brille und Kopfhörer können Musikinteressierte in einem Überseecontainer einen Ausflug in die Bachzeit unternehmen und die Architektur sowie die besondere Akustik des Sakralbaus erleben. Zwischen 1708 und 1717 waren Weimar und die Kapelle, die sogenannte Himmelsburg, Bachs prägende Hauptwirkungsstätten. Hier hatte er als Hoforganist den Großteil seiner Orgelwerke komponiert. Bis zum 1. Mai ist die Himmelsburg in Weimar zu sehen. Danach geht sie in Deutschland und Europa auf Reisen und macht unter anderem bei den Bach-Festivals in Leipzig, Schaffhausen und Utrecht Station. Der britische Bestsellerautor Jack Higgins ist tot. Wie der Verlag HarperCollins mitteilte, starb Higgins im Alter von 92 Jahren auf der Kanalinsel Jersey. Higgins, der mit bürgerlichem Namen Henry Patterson hieß, schrieb Spionage- und Krimi-Bestseller. Sein Durchbruch gelang ihm 1975 mit »Der Adler ist gelandet«. Der Roman handelt von dem fiktionalen Plan, während des Zweiten Weltkriegs den britischen Premierminister Winston Churchill zu entführen. 1976 wurde die Geschichte unter anderem mit Michael Caine, Donald Sutherland und Robert Duvall erfolgreich verfilmt.
Ja, jetzt geht's im Ritt nach Stuttgart zur Neuinszenierung von Richard Wagners Walküre. Der Walkürenritt von Richard Wagner, das ist eine kühne Idee des Stuttgarter Staatsoperintendanten Viktor Schoner, Richard Wagners Walküre in die Hände von drei verschiedenen Regieteams zu geben. Also drei Teams für drei Aufzüge. Jörn Florian Fuchs hat sich darauf eingelassen. Guten Abend in Stuttgart.
Guten Abend.
Den ersten Aufzug hat die Performancegruppe Hotel Modern übernommen, den zweiten der Lichtkünstler Urs Schönebaum und das Finale hat die bildende Künstlerin Ulla von Brandenburg inszeniert. Waren das jetzt so drei Mini-Opern an einem Abend oder fügte sich das gut zusammen?
Es waren drei Mini-Opern, die weitestgehend für sich alleine stehen und dennoch kann man die Geschichte nachvollziehen, aus dem einfachen Grund, weil es relativ wenig Regieideen gab. Das sind so ein paar kleinere Sachen gewesen an der einen oder anderen Stelle, aber im Grunde wird die Handlung dann doch in den jeweiligen ganz unterschiedlichen Settings linear erzählt, sodass man das durchaus nachvollziehen kann, obwohl wir eben drei völlig heterogene Handschriften erlebt haben.
Beschreiben Sie mal.
Also wir fangen mit Hotel Modern an. Die arbeiten ja gerne mit Film und mit so kleinen Modellen. Haben die öfters gemacht. Die bauen unglaublich aufwendig und eindrucksvoll Miniaturlandschaften auf und filmen die live ab zu verschiedenen Themen oder halt Performances zu verschiedenen Stoffen. In diesem Fall ist es so, dass wir die Begegnung der Zwillingsgeschwister Siegmund und Sieglinde und diesem bösen Hunding erleben, indem die Sänger vorne an der Rampe sind. Das ist fast konzertant und im Hintergrund wird eben projiziert über den ganzen ersten Aufzug hinweg eine Landschaft aus Trümmern. Es ist eine Kriegslandschaft. Das verweist auch auf Hunding, der ja auch ein Kriegsherr ist, der auch seine Mannen hat und eben blutrünstig eingesetzt hat und immer weiter einsetzt. Ich meine, die tagesaktuellen Bezüge liegen natürlich total auf der Hand. Wobei diese Miniatur-Trümmerlandschaft insofern interessant ist, weil sie von vielen toten Wesen bevölkert wird, in Anführungszeichen, sind aber Ratten. Es sind nicht Menschen, es sind Ratten, denen zum Teil die Eingeweide herauskommen, also ganz gruselig. Und das ist dann eine Abstraktion und eine Brechung des Ganzen, die wiederum dann auch sehr eindrücklich ist. Das fand ich sehr, sehr stark. Der zweite Aufzug geht in Richtung von Wieland Wagner. Urs Schönebaum arbeitet fast nur mit Abstraktion und mit Lichträumen. Das ist völlig reduziert. Würde man so niemals in einem Opernhaus in Deutschland und vielleicht überhaupt in Europa noch erleben, würde man sagen, das ist ja total retro. Ist aber als so ein Zwischenstück wirklich auch, finde ich, sehr gut funktionierend. Und Ulla von Brandenburg im dritten Aufzug, sie zeigt dann die Entfremdung zwischen eben Obergott Wotan und der Brünnhilde, seiner Lieblingswalküre, in dem sie abstrakte Formen, sehr bunte Formen übereinander schichtet, fast so ein bisschen wie eine Laubsägearbeit wirkt das, auch schön mit Licht gearbeitet und sehr, sehr bunte Kostüme. Das ist nicht kitschig, nicht dekorativ, bringt aber eben so eine sehr eigenwillige, auch Farbdramaturgie hinein. Mhm.
Hintergrund dieser Multiperspektive ist ja die Idee, den Facettenreichtum an Deutungen dieser Oper darzustellen. Ist das gelungen?
Ich finde, das ist absolut gelungen. Man würde von keinem dieser Teams, finde ich zumindest, einen ganzen Ring und eigentlich nicht mal eine ganze Wagner-Oper aus dem Ring inszeniert sehen. Das würde nicht gehen. Also ich brauche nicht 5 Stunden diese Filmminiaturen, ich brauche nicht 5 Stunden Licht oder 5 Stunden nur diese farbige Laubsägearbeit. Aber dieses im Grunde Assoziieren, das man dann hat, dass die einzelnen Teams sich eben mit ihrer Ästhetik auf diesen Stoff schon einlassen und trotzdem assoziativ arbeiten, fand ich, hat für mich wirklich funktioniert. Es wird eine runde Sache, eben gerade durch diesen sehr eigenwilligen, fast fragmentarischen Charakter.
Am Pult der Generalmusikdirektor Cornelius Meister. Er hat in Stuttgart schon einen eher schwachen Lohengrin dirigiert, aber ein gutes Rheingold, so die Meinung unseres Kritikers Jörn Florian Fuchs. Wie war er heute, Cornelius Meister?
Besser als in den vorangehenden Abenden. Es gab ein paar kleine Patzer, aber das ist bei Premieren oft der Fall. Es ist eher ein Klangrausch, es ist ziemlich viel Ungebändigtes, Grobes und Lautes da, was an diesem Abend leider dazu geführt hat, dass manche Sänger doch immer wieder überdeckt wurden. Das war vor allen Dingen der Wotan von Brian Mulligan, ein Rollendebüt. Der hat am Ende fast keine Kraft und Stimme mehr gehabt und ist auch 2-mal eingebrochen. Also da gibt es dann schon Leute wie Welser Möst oder Thielemann, die, wenn sie sowas merken, diesen Sänger dann einfach auf Händen tragen und einfach dämpfen, dämpfen, dämpfen. Das hat jetzt Meister nicht getan, aber im Ganzen ist es ein auch sehr farbenreicher Wagner gewesen.
Auch für die Mezzosopranistin Ocker von der Damerau ist die Brünnhilde ein Rollendebüt. Das hören wir uns an. Brünnhilde, die leidende ehemalige Lieblingswalküre von Obergott Wotan. Jörn Florian Fuchs, hat sie dieses Debüt sängerisch überzeugt?
Ja, also das ist die Nachricht des Abends. Das ist fast eine Presseagenturmeldung, könnte man schon sagen. Stuttgart hat heute Abend eine neue Brünnhilde geboren, zur Welt gebracht. Das ist Ocker von der Damerau. Ich prognostiziere, dass das in den nächsten Jahren auch an noch größeren Häusern immer wieder der Fall sein wird, dass sie dort singt. Ganz am Anfang und auch ganz am Schluss merkt man eine Unsicherheit, eine Nervosität, ob diese Riesenpartie, aber das ist mit einer Wärme und mit Farben und mit einer Ausdauer gesungen, wie es das glaube ich, im Moment eigentlich nicht gibt. Ich kenne keine vergleichbare Stimme. Es ist oft das Problem, dass geschrien wird, dass die Sängerinnen an ihre Grenzen kommen und es ist ein großes Besetzungsproblem in dieser Partie in vielen Ringen, aber das war wirklich phänomenal heute.
3 Teams, eine Oper, ein begeisterter Kritiker, Jörn Florian Fuchs über das Walküre-Experiment an der Staatsoper Stuttgart. Ich danke und wünsche einen schönen Restabend.
Vielen Dank, Ihnen auch.
Am Abend ist an der Berliner Schaubühne das Find-Festival zu Ende gegangen, das Festival internationaler neuer Dramatik. Allerdings ist dieser Jahrgang weniger international und weniger neu, als man erwarten könnte. Vor einer Woche hat Gerd Brendel hier in Fazit schon über die ersten Festivaltage berichtet. Heute folgt sein Abschlussbericht.
Auf der Bühne ist die Hölle los. Vor kurzem ist nach einer Sonnenfinsternis die Hälfte der Menschheit einfach mal verschwunden. Jetzt kämpfen die Zurückgebliebenen mit den Folgen. Funksprüche für die Verschwundenen werden aufgezeichnet. Es wird diskutiert und gestritten. Die französische Regisseurin Caroline Julia Nguyen zeigt in Fraternité eine postmigrantische Gesellschaft in Dauererregung. Der verlassene Ehemann klagt lautstark auf Arabisch. Seine Tochter rappt im harten Französisch der Vorstädte. Die Ausgangssituation wurde in den letzten Jahren weitaus interessanter in Science-Fiction, Spielfilmen und Fernsehserien behandelt und vor allem als Vorzeichen der Apokalypse gedeutet. Den Hinterbliebenen in Fraternité fallen trotz ihrer unterschiedlichen Traditionen weder fromme noch säkulare Antworten ein. Und spätestens nach einer halben Stunde beneide ich die verschwundene Hälfte der Menschheit. Bloß weg von hier.
Freude am Erzählen und an der Art und Weise, das dann auch wirklich wirkungsvoll zu inszenieren.
Das war für den Kurator und langjährigen Schaubühnendramaturgen Florian Borchmeier das ausschlaggebende Kriterium für die Festivalauswahl. Beides findet sich in dem französischsprachigen Stück L'Aventure Invisible des schwedischen Regisseurs Markus Lindén. Ein unsichtbares Abenteuer in vieler Hinsicht. Die Zuschauer sitzen im Kreis, die Mitte bleibt leer. Bühne und Schauspielerin unsichtbar, bis drei aus der Runde ein Gespräch beginnen. Wie soll der Schauspieler aussehen, der ihre Geschichte erzählt? Jung, so um die 30, antwortet der Angesprochene. Jung, um die 30. Die Frage, wer, wen, wie im Theater spielen kann, antwortet Lindén mit sehr sichtbarer und hörbarer Verfremdung. Seine drei Darstellerinnen erzählen eine gute Stunde lang von den verschwundenen Identitäten der Menschen, die sie verkörpern. Der Junge erzählt die dramatische Geschichte seiner Gesichtstransplantation, eine Wissenschaftlerin von ihrem Schlaganfall, in dessen Folge ihre eigene Identität abhanden gekommen ist. Eine non-binäre Künstlerin von ihrem Versuch, eine vergessene Dadaistin, die sich zeitlebens jeder Geschlechterzuschreibung verweigerte, wieder sichtbar zu machen. Der Text entspricht haargenau realen Interviews, aber das unterkühlte Spiel der Darsteller wahrt die Distanz zur Rolle und fesselt gerade darum bis zur letzten Minute.
That was a real nice service.
Virtuos im wortwörtlichen Sinne erzählt auch die US-Amerikanerin Dale Orlando Smith in ihrer Ein-Mann-Show. Until the Flood, bis zur Flut. Von der Flutwelle polizeilicher Gewalt gegen Schwarze in den USA. Eine der Opfer war Michael Brown, der vor 8 Jahren in einer Kleinstadt in Missouri erschossen wurde. Orlando Smith spielt die zornige, schwarze, pensionierte Rentnerin im Lehnstuhl, einen weißen Polizisten außer Dienst, den wütenden und verängstigten schwarzen Teenager im Hoodie. Wechselt Rollen, Alter, Hautfarbe, Sprache, große, zeitlose Theaterkunst mit den alten, sparsamen Mitteln der Verstellung, um der Wahrheit willen, die nie einfach ist.
But the origins of theater itself go back to probably to a night round the bonfire.
Menschen, die im Kreis um ein Lagerfeuer herumsitzen und sich Geschichten erzählen. So beschreibt der kanadische Theaterzauberer Robert Lepage den Ursprung von Theater. Auch er steht in seiner zweiten Inszenierung bei diesem Festival allein auf der Bühne. 887 heißt das Stück, wie die Adresse 887 Murray Avenue von Lepages Familie. Vor einem mannshohen Modell des Apartmentblocks erzählt Lepage von den Nachbarn mit ihren Spleens, dem Vater, der nachts Taxi fuhr, der Unabhängigkeitsbewegung. Frankophoner Kanadier in den 60er und 70er Jahren. 887 ist weitaus mehr als ein bunter Anekdotenreigen. Es geht darum, wie wir uns erinnern, an wen, an was. Was in der Erinnerung weiterleben wird von diesem Festival internationaler neuer Dramatik an der Berliner Schaubühne? Nun ja, nicht ganz so international wegen der Pandemie, fehlten Produktionen aus Asien ganz. Nun ja, auch nicht ganz so neu. Die meisten Gastspiele waren schon ein paar Jahre alt. Was vom Feind trotzdem in Erinnerung bleiben wird? Vor allem eins. Das alte Theaterlagerfeuer lodert wieder. Und seine Geschichten, auch die alten, wärmen immer noch die Herzen.
Lagerfeuertheater beim Festival Internationale Neue Dramatik. An der Berliner Schaubühne am Abend ist es zu Ende gegangen. Feierabend auch für Gerd Brendel. Wichtige Kernsätze aus den gedruckten Feuilletons vom Montag bringen Klaus Pokatzki jetzt zum Weiterdenken.
Auch ich finde, dass wir das Patriarchat überwinden müssen. Das lesen wir zu unserer großen Freude im Berliner Tagesspiegel. Aber wenn es zu einem Hobby wird, Männer verächtlich zu machen, sagt Tobias Haberl im Interview, dann geht das zu weit. Der Soziologe Walter Holstein hat mal geschrieben, Männer seien von der Krone der Schöpfung zur Latrine der Gegenwart geworden. Ich habe das auch selbst erlebt und das war nicht schön. Tobias Haberl ist Redakteur beim Magazin der Süddeutschen Zeitung und hat gerade das Buch »Der gekränkte Mann« veröffentlicht. Männer sind oft peinlicher und auf jeden Fall gefährlicher als Frauen, sagt er im Tagesspiegel-Interview. Doch muss man sich die Frage stellen, warum sind diese Männer so geworden? Ja, warum ist etwa der gefährlichste Mann, der uns da gleich einfällt, so geworden, wie er ist? Welche Vorbilder hatte er etwa? Der russische Diktator hat sich mit roten Rosen am aufgebahrten Leichnam von Wladimir Schirinowski verabschiedet, dem Begründer des russischen Faschismus, erfahren wir aus der Tageszeitung Die Welt, wie Wladimir Putin am Freitag den Gründer der sogenannten liberaldemokratischen Partei Russlands würdigte. Bei den letzten russischen Parlamentswahlen 2021 kam Schirinowskis Partei auf den dritten Platz nach Putins Bewegung Einiges Russland und den Kommunisten. Im selben Jahr verlieh ihm Putin den Vaterlandsverdienstorden erster Klasse, schreibt Adrian Geiges. Sobald ich Präsident bin, wird Großrussland wieder aufleben, hatte ihm Wladimir Schirinowski gesagt, als ihn Adrian Geiges im Dezember 1991 für das Moskauer ARD-Studio interviewte. All diese Missgebilde wie die Ukraine oder Moldawien sind künstlich geschaffen worden. Ich liquidiere sie. Die Finnen haben sich 1917 von uns abgesondert. Widerrechtlich. Ich werde Finnland heim ins Russische Reich holen. Und die Amerikaner müssen uns Alaska zurückgeben, sonst kommt es zum Krieg. Ich werde nicht lange fackeln. Sein Bewunderer, der andere Wladimir, fackelt ja auch nicht lange. Und wenn er sich an diesem Vorbild weiter orientieren sollte, dann müssen nicht nur die USA um Alaska bangen, das schließlich bis 1867 zum russischen Zarenreich gehörte, auch das nette ostfriesische Jever gehörte mal zu Russland, fast 25 Jahre lang bis 1818, als Bestandteil der Herrschaft Jever, geerbt von der russischen Zarin Katharina II. Die Offiziere waren in der Regel wohlgenährt. Die Soldaten waren immer sehr dünn, steht in der Süddeutschen Zeitung. Wenn sie in Gruppen mit nacktem Oberkörper, aber in Stiefeln im Winter rennen mussten, sah man kahlgeschorene, knochige Jungen, beschreibt Renate Meinhof, wie sie in ihrer DDR-Jugend in einem kirchlichen Internat in Potsdam sowjetische Rotarmisten in einem Lazarett nebenan erlebte. Aus den Milchkästen, die in aller Frühe vor unserem Eingang abgeladen wurden, fehlten oft Flaschen. Niemand meldete das der Kommandantur. Jeder wusste, dass der Hunger sie trieb. Das hat sich seit Katharinas Zeiten nicht geändert. Der Ukraine geht es jetzt um die Existenz, stellt Claudius Seidel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung fest und stößt sich an der typisch deutschen Haltung, wonach man der Ukraine vielleicht Zeit und Aufmerksamkeit opfern müsse, sonst aber rein gar nichts und erst recht nicht einen Bruchteil des Wohlstands. Im Fernsehen fleht und fordert der ukrainische Präsident. In deutschen Zimmern ist es schön warm. So soll es bleiben. Bleibt das so?
Fragt Klaus Pokatzki in seiner Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.